Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Schöne Erinnerungen für seine Mitmenschen zu schaffen, die bleiben und Menschen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Das sind für Alex Thiel zwei seiner zentralen Punkte seiner Lebensphilosophie. Alex ist Corporate Influencer und arbeitet als interner Storyteller und Content Creator für einen großen deutschen Versicherungskonzern, für ein großes deutsches Versicherungsunternehmen. Und dafür nutzt er sein breites Skillset. Dazu gehört alles, was man brauchen kann, um Geschichten zu erzählen, ob jetzt Print, visuell, mit Audio oder auf den sozialen Medien, egal was es halt braucht. Und einer seiner Hauptkanäle ist inzwischen LinkedIn. Darum sprechen wir auch darüber, warum Echtsein echt geil ist und auch echt wirkt, wie man auf LinkedIn sichtbar wird und was man alles erlebt, wenn man auf LinkedIn Kontakte knüpft. Und natürlich, was Storytelling und Video mit alledem zu tun hat. Alex, grüß dich. Schön, dass du bei mir im Podcast bist.
Ja, hi Florian. Schön, dass wir uns mal wieder austauschen.
Genau, weil wir tauschen es ja relativ regelmäßig mittlerweile aus. Seitdem wir uns jetzt haben wir April 25, Oktober 23 haben wir uns zum ersten Mal gesehen, richtig?
Nee, vor einem Jahr. Ich war erst beim zweiten Influencer-Forum dabei und da hattest du mich angeschrieben, stimmt, schon im Vorfeld, hey, ich bin der Florian, ich bin da auch und schön, wenn wir uns treffen. Dann warst du da mit deinem Pop-Up-Studio vor Ort und so. So hat alles angefangen.
Stimmt, ja, jetzt, ich hatte gerade irgendwie eine falsche Verknüpfung. Stimmt, wir waren am Vorabend, waren wir in so einer typischen bayerischen Gaststube in München und da haben wir zusammen so eine Ecke gesessen. Das heißt, wir waren in Anführungsstrichen eine gewisse Zeit gezwungen zu kommunizieren, was sich aber als sehr glücklicher Zufall herausgestellt hat, weil wir waren da so ein bisschen in die Ecke eingepfercht.
Genau, und seitdem, ich fand es auch ein glücklicher Zufall.
Genau, sehr, sehr cool. Und bevor wir jetzt tiefer einsteigen in unser Thema Sichtbarkeit über LinkedIn, vor allen Dingen Authentizität oder einfach sich echt präsentieren, möchte ich mit meinen drei Einstiegsfragen auch bei dir starten, die so gar nichts mit dem Thema, aber trotzdem was mit dem Thema zu tun haben und ein bisschen so den Menschen Alex Thiel zeigen. Bist du bereit?
Na klar, schieß los.
Dann Frage Nummer eins, ein bisschen philosophisch, ich schaffe mal einen kleinen Rahmen außenrum. Eines Tages, du weißt, deine Tage sind gezählt, du schaust zurück auf dein Leben und guckst, was du alles erreicht hast, was du alles gelernt hast und gemacht hast. Welche eine Sache gibt es, die du jetzt noch nicht kannst? Welche eine Fähigkeit, also wirklich eine Fähigkeit, die du bis dahin erlebt oder noch gelernt haben möchtest?
Also da gibt's eigentlich total viel, aber wahrscheinlich wäre am wichtigsten, wenn es zu Ende geht, ist, wie man zufrieden von dem Planeten sich verabschiedet und im Frieden mit sich selbst irgendwie ist und dann zu sagen, okay, passt alles, jetzt kann ich gehen.
Mhm. Aber gibt's irgendwas jetzt wirklich bezogen auf etwas, was du noch lernen möchtest, was auf deiner To-Do-Liste steht, wie eine Sprache oder irgendwas, oder grundsätzlich mehr Zufriedenheit?
Nö, weil ich eigentlich täglich dazu lerne und am spannendsten finde ich eigentlich Dinge zu lernen, die es noch gar nicht gibt. Also nehmen wir zum Beispiel mal das Thema KI. Vor ein paar Jahren hätte ich dir das noch gar nicht sagen können, dass ich das spannend finde, weil da gab es für mich noch nicht. Mhm. Und für mich ist es am spannendsten, immer zu sehen, welche neuen Möglichkeiten habe ich, um dann damit Geschichten zu erzählen. Und dann schaue ich einfach, wie kann ich mich da weiterentwickeln. Es war auch schon immer so, dass ich, so bin ich eigentlich auch zu meinem Job gekommen. Ich habe einfach meine Skillsets immer ausgebaut. Ich komme eigentlich aus der Unternehmenskommunikation, bin da schon sehr lange dabei. Da ging es lange Zeit, war das nur ein Print-Thema. Und ich habe irgendwann gesehen, die Welt entwickelt sich weiter und da gibt's neue Möglichkeiten. Und wenn ich relevant sein will, muss ich dann auch schauen, dass ich mehr kann als nur Texte schreiben. Hm. Und dann habe ich angefangen tatsächlich mit Videos damals schon. dann Fotos, dann habe ich mir so Designkisten mit InDesign und so beigebracht, also wie ich auch Printmaterialien, Broschüren, Plakate und so machen kann. Dann kam das Podcasten irgendwann dazu. Aktuell ist es Streaming. Da mache ich Streaming für einen Volleyball-Bundesliga-Verein. Und ja, mal schauen, was noch so alles kommt. Das geht halt immer weiter. Und da liegt halt so viel Potenzial drin, um eigene Geschichten zu erzählen, um sichtbar zu werden, wenn man sich halt selber drum kümmert.
Man weiß ja nie, was kommt. Vielleicht haben wir eines Tages eine Alien-Invasion und wir müssen alle Klingonisch lernen.
Genau, dann wäre es halt Klingonisch.
Um mal so ein ganz realistisches Setting hier reinzubringen.
Dann würde ich meine Stories auf Klingonisch erzählen.
Wir haben eine bisschen blöde Schrift, habe ich irgendwo mal gesehen. Aber ansonsten kann man bestimmt lernen, ist nicht so schwer.
Ja.
Sehr schön. Alex, Frage Nummer 2. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten? Und zwar physisch auf der einen Seite, also wirklich der Platz, wo du jeden Tag bist. Aber auch inhaltlich, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Also mal Kopf ganz weit auf, da kommt eine gute Fee, du hast 2 Wünsche, du kannst dir den Traum Studio, Schreibtisch, was auch immer Arbeitsplatz wünschen und gleichzeitig deine Traumtätigkeit.
Ja, ist gar nicht so einfach zu sagen, weil für mich kommt es nicht nur auf den Arbeitsort drauf an und wie die Umgebung gestaltet ist, sondern ganz viel bei mir hängt an den Menschen dran. Ich mag es einfach, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die total inspirierend sind, mit denen ich coole Sachen machen kann. Und das ist eigentlich relativ ortsunabhängig. Gleichzeitig ist es so, dass ich auch schon immer wieder auf Achse bin. Das finde ich auch total spannend. Also bei mir geht's darum, mein Motto ist eher Show, don't tell. Also Dinge zu zeigen, wie sie wirklich sind. Einfach echt sein und dafür komme ich halt viel rum und deswegen ist es immer ganz gut, wenn ich irgendwas habe, wo ich was Spannendes zeigen kann. Das ist für mich eigentlich das Ausschlaggebende. Was ich schon spannend fände, wäre, wenn ich auch für mein Unternehmen mal im Ausland irgendwie unterwegs sein könnte, um mal zu gucken, wie es da so ausschaut, weil da war ich noch nicht so wahnsinnig viel unterwegs. Hängt auch damit zusammen, dass ich halt in Deutschland vor allem unterwegs bin, weil meine Aufgabe deutschlandweit ist. Aber das fände ich zum Beispiel spannend. Ansonsten geht aber halt jetzt schon ganz viel mobil. Ich war zum Beispiel auch bei den Olympischen Spielen in Paris und habe da einen Podcast gemacht, jeden Tag. Und da war ich bei einer Kollegin untergebracht und habe da aus meinem kleinen Zimmer mobilen Podcast erstellt, dann meine Gäste telefonisch zugeschalten. Geschnitten habe ich es teilweise im Bus. Also das ging, geht irgendwie alles. Und deswegen... Für mich ist wichtig, dass ich ein cooles Equipment habe, dass ich halt coole Sachen machen kann und dass ich irgendwie Menschen um mich rum habe, mit denen ich was Schönes machen kann. Was schon auch ganz cool wäre so, ja, irgendwie Workation mit ein paar Kolleginnen und Kollegen an irgendeinem schönen Ort, das wäre schon auch nice. Aber das ist wirklich nice to have.
Ja, das habe ich auch. Also Vocation habe ich jetzt auch ein paar Mal so in unserer Bubble erlebt. Die Britta Behrens war jetzt mit ein paar Leuten zusammen weg.
Und das sah irgendwie ganz nice aus.
Genau. Ich meine, Vogesen war es, ne?
Ja, genau.
Ich bin ja großer Frankreich-Fan. Mit der Susanne Trautmann und noch ein paar anderen. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, wer da war. Und da dachte ich mir auch, das war cool. Die haben dann vor Ort Podcast aufgenommen. Sowas in der Richtung, das spukt so in meinem Kopf rum, ob man sowas nicht auch mal macht mit den richtigen Leuten. Und dann könnten wir unser mobiles Studio mitbringen und da Videocasts.
Genau sowas meine ich. Einfach an einem Ort zu sein, aber halt mit den richtigen Leuten, dass du da Bock drauf hast, irgendwas zusammen zu machen. Das fände ich auch nice.
Da fällt mir ein, dann wäre ja für dich eigentlich perfekt als Arbeitsplatz rein physisch irgendwie ein schönes Wohnmobil mit einem integrierten Studio. Dann bist du flexibel, hast immer gute Technik dabei und kannst durch die Weltgeschichte juckeln, auf gut Deutsch.
Eigentlich schon. Also ich habe gar kein Auto. Ich bin normalerweise immer mit der Bahn unterwegs, aber vom Prinzip her wäre sowas schon nice. Und es gibt ja auch ein paar auf LinkedIn, die das machen.
Genau. Ja, ja. Von daher, mal gucken, was die Zukunft noch alles bringt.
Schauen wir mal.
Alex, dritte Frage. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne noch begegnen und was hättet ihr besprochen oder was würdet ihr miteinander besprechen?
ich bin jetzt nicht so jemand, der auf irgendwelche bekannten Persönlichkeiten abfährt. Also für mich wäre persönlich viel interessanter, meine Großeltern mal kennenzulernen, weil ich habe relativ alte Eltern. Also mein Dad war Jahrgang 1915, meine Mama ist Jahrgang 1933, deswegen habe ich die Generation davor gar nie kennengelernt. Das fände ich persönlich eigentlich spannender, aber wenn du mich jetzt fragst nach jemandem Bekannten, dann wäre es irgendjemand, mit dem man halt Spaß haben kann. Was weiß ich, Heinz Erhardt oder so, fände ich ganz nice, weil der irgendwie auch so Wortspiele und so immer gemacht hat, die so in meine Richtung gehen, was ich halt einfach ganz witzig finde. Und wenn ich mich mit jemandem treffen würde, dann vor allem mit jemandem, mit dem man halt Spaß haben kann.
Ja, Heinz Erhardt kann ich, habe ich nie dran gedacht, aber ist auf jeden Fall, ich sag mal so humoristisch, ein großer Teil meiner Kindheit gewesen, kann ich es nachvollziehen. Mhm. Mein Opa fand den ganz toll, mein Vater auch. Und ich kann mich noch gut entsinnen, wie wir in Winterurlauben, ich kann mich nur daran erinnern, in der Schweiz, in den Schweizer Bergen in den 80ern, so rund um Weihnachten und Neujahr gab es öfters Heinz Erhardt-Filme und ich habe es geliebt, genau, als Kind. Neben den alten James-Bond-Schinken. Von daher, humoristisch bin ich beide. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass der privat ein ziemlich ernster Mensch war und vor allen Dingen alles, was er so gemacht hat, wirkte so locker, flockig, spontan, war aber bis ins Detail ausgearbeitet. Selbst diese Improvisationstheater, wo sie dann so gesagt haben, Publikum, gebt uns mal einen Buchstaben und wir gucken, dass jedes Wort im Satz mit dem Buchstaben anfängt und wir improvisieren. Und dann rief einer G und dann haben sie wirklich minutenlang mit 4 Mann ein Theaterstück, so ein Sketch quasi, Theaterstück, eine Szene gespielt, wo jedes Wort mit G anfing. Und ich meine mich zu entsinnen, dass sogar das vorher gescriptet war, weil er war so ein Perfektionist, er hat nichts im Zufall überlassen. Ist allerdings auch trotzdem beeindruckend.
Ja, dann in dem Fall fände ich spannend, den zu knacken und dahinter zu blicken, warum die Person so tickt und warum die so ist. Weil da gibt's ja dann auch einen Grund dafür, warum die Person dann so ist und wie sie es dann hinbekommt, das trotzdem anders rüberzubringen.
Ja. Definitiv, da musst du richtig gut sein. Witziges kleines Anekdötchen oder noch ein Fun-Fact zu Heinz Erhardt, der ist in Riga geboren.
Ja, war ich schon bei seinem Geburtshaus. Ich war mehrere Mal in Riga, ist eine super Stadt. Ich war einmal im Sommer dort und einmal im Winter. Im Winter war es mega kalt und man hat gemerkt, dass man sehr weit im Norden ist, weil es total früh dunkel geworden ist. Aber die Stadt war super. Da waren dann überall Weihnachtsmärkte. Es hatte auch geschneit. Und dann so die Altstadt, die so ein bisschen mittelalterlich ist. Und dann gibt's aber ganz viel so Jugendstilbauten dort. Echt super.
Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich war noch nicht da. Ich habe jahrelang mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der Lette ist. Mhm. Witzigerweise aber in Schweden geboren, in Uppsala, was immer wieder bei Behörden oder an Flughäfen, also gerade in Deutschland, für Verwirrung sorgte, weil man sagt ja in Deutschland so als Ausdruck der Überraschung, Uppsala, was habe ich da gemacht? Und da ist er ein paar Mal schon wirklich angefahren worden, wenn er gefragt wurde, wo sind Sie denn geboren? Uppsala, ja, verarschen kann ich mich selber, wo sind Sie geboren? In Uppsala. Und ja, auf jeden Fall habe ich dadurch ein bisschen so von der lettischen Kultur mitbekommen und habe mal vor Jahren, weil in Münster gibt's, wir waren nämlich gerade beim neuen Kunden in Münster, da gibt's eine sehr große lettische Community in Deutschland.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Ja, und vor gefühlt 100 Jahren habe ich mit dem Kollegen, der war nämlich so als Kulturbotschafter Lettlands dann für die EU auch unterwegs, haben wir mal den lettischen Nationalfeiertag in Münster betreut mit der Beschallungstechnik und er hat das musikalische Rahmenprogramm arrangiert. Und da habe ich den lettischen Premierminister kennengelernt damals.
Wow. Ja, die Letten irgendwie sind total witziges Völkchen. Die sind total lustig und die überall, wo die sind, singen die. Also ja, Volkslieder ist bei denen richtig big und so. Die sind spaßig. Mag ich sehr gerne.
Definitiv. Ja, und das mit den schönen Städtchen kenne ich auch aus Polen. Also das ist auch noch mein Traum. Wir waren jetzt letztes Jahr Ostern in Polen und wir fahren halt fast immer nach Warschau, weil die Familie meiner Frau, die kommt halt aus Warschau und sie ist ja auch da geboren. Und ich würde gerne auch mal so die älteren Städtchen und die, weil Warschau ist ja völlig zerbombt worden. Die Altstadt, die jetzt da steht, die hat man wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder neu aufgebaut und auf alt getrimmt. Aber wirklich mal so, Krakau muss ein absoluter Traum sein. Aber Riga habe ich auch gehört, da waren meine Eltern mal, muss echt schön sein. Und da hat es halt noch richtig Schnee.
Wirklich schön und es ist auch mit der deutschen Kultur verbunden, weil es ist eigentlich eine Bremer Stadtgründung. Das war der Bischof von Bremen oder so, hat die mal da gegründet. Und deswegen stehen auch vor so einer zentralen Kirche in Riga, gibt es ein Replikat von den Bremer Stadtmusikanten. Also das ist ein bisschen moderner gemacht mit so Blick hinter den eisernen Vorhang. Aber es sind die Bremer Stadtmusikanten.
Siehst du, das wusste ich nicht. Tja, gibt viel zu erkunden, deshalb ist auch einer meiner großen Punkte auf der Bucketlist, viel, viel, viel mehr verreisen und von unterwegs auch arbeiten, um einfach, ja, mehr
zu erleben. Das finde ich auch spannend. Wobei ich auch sagen muss, man kann auch sehr viel im eigenen Umfeld noch kennenlernen, weil ganz oft kennen wir die ganze Welt, aber was so im Nachbardorf irgendwo in der Umgebung von München, in meinem Fall jetzt zum Beispiel, passiert, keine Ahnung. Ich habe das mal gemacht und habe mal ein paar Flecken von München einfach so erkundet. Und es ist Wahnsinn, was man da entdecken kann, wenn man mal mit offenen Augen durch die Gegend geht, was einem sonst halt nie auffällt, weil es einfach Alltag ist und man da nur vorbeigeht. Aber da ist halt auch ganz viel. Ich meine, es ist ja auch kein Wunder. Es ist ja total das touristische Ziel von anderen halt. Aber wenn du selber da lebst, siehst du es halt anders.
Ja, und ich finde auch so ein bisschen, haben wir uns die Tage mit meinen Kindern noch drüber unterhalten, weil die meinen, so in ihrem Freundeskreis wäre es mittlerweile normal, dass die Familien 3 bis 4 Mal im Jahr in Urlaub fahren. Was ja Wahnsinn ist. Das war ja in meiner Generation und selbst eine Freundin von uns, die ist Anfang 30, in ihrer Generation auch nicht normal. Und das Krasse ist, die fahren halt alle ins Ausland. Also die kennen irgendwelche touristischen Orte auf Mallorca, in der Türkei und sonst wo. Aber im Land selber halt nicht. Und da muss ich sagen, da haben wir sehr viel Glück, weil ich bin ja mit Joanna, meiner Frau, sehr häufig unterwegs in Deutschland. Und so kriegen wir schon echt eine Menge auch zu sehen, einfach dadurch, dass wir bei unseren Kunden unterwegs sind. Das kann ich nur bestätigen. Es gibt so viele schöne Flecken in Deutschland.
Total.
Da kommst du eigentlich kaum
von hinterher. Denen hat man noch nie irgendwie was gehört. Es ist jetzt auch nichts mega Großes, aber das können echt ganz kleine Orte sein, wo es total cooles Zeug gibt. Ich war mal in Franken unterwegs, bin ich immer zum Kumpel gefahren, der in der Nähe von Nürnberg gewohnt hat. Und dann ist uns aufgefallen, eigentlich kennen wir von der Umgebung nichts. Wir fahren immer nur, damals war ich noch in Stuttgart, von Stuttgart nach Nürnberg und wieder zurück. Warum fahren wir eigentlich nicht mal unterwegs einfach mal raus und gucken mal, was da so gibt? Und dann sind wir rausgefahren und dann waren wir plötzlich zum Beispiel bei so einem Gasthof, da haben die den Räuber Hotzenplotz gedreht, so einen uralten Film. Und lauter so Zeug. Und wir haben überall, wo wir waren, haben wir was Neues entdeckt, obwohl das null geplant war. Wir haben wirklich gesagt, wir fahren einfach mal raus und mal gucken, was da so gibt.
In Franken gibt's übrigens, ich weiß nicht wo, ich muss meinen Bruder mal fragen, den sehe ich heute witzigerweise auch. Der ist mit einer Fränkin verheiratet und wohnt in Ansbach bei Nürnberg. In Franken, Allmächle, gell, Erwengen. Und ich habe mal, mein bester Freund hat mir vor Jahren mal erzählt, du, wir müssen mal nach Franken fahren, weil da gibt's einen Bierwanderweg, weil in Franken ist die höchste Brauereidichte Deutschlands. Und das habe ich dann mal so erlebt. Wir waren mal in, jetzt muss ich gerade nachdenken, Wolframs-Eschenbach.
Ja, da ist der Räuber Hotzenplotz. Genau, in Wolframs-Eschenbach, in dem Gasthof dort wurde das gedreht. Nee.
Ja. Ist irre, weil Joanna war letztes Jahr auf der Spielwarenmesse, die ist ja im Bereich Kindermarketing auch tätig. Und dann haben wir nach einem Hotel gesucht, das war abartig. Selbst so das normale Standardhotel sollte nach 300 Euro kosten. Klar. Und dann haben wir ein wunderschönes Hotel, das war ein altes Ratskeller oder so, ein altes Gebäude. Frisch renoviertes Hotel, dann sind wir da hin und ich habe halt die Zeit dann da verbracht und da gearbeitet und bin durch den Ort durch und der ist ja wunderschön.
Also ja,
es
Wahnsinn.
Ist ein es ist ein Dorf, aber eigentlich ein Ministädtchen mit Stadtmauer und so. Und selbst die haben eine eigene Brauerei. Und jeder zweite Ort hat eine eigene Brauerei.
Ja, in Franken gibt es da ganz, ganz viel. Also das finde ich persönlich auch klasse, weil ich Bier mag. Und da gibt es echt überall was und wirklich coole, also ich habe eigentlich noch kein schlechtes Bier da gefunden.
Definitiv. Kann ich auch echt bestätigen. Wir sind dann auch auf dem Rückweg in einen Getränkemarkt. Da gab es irgendwie gefühlt 50 Sorten Bier. Ich glaube, 2 waren es, die ich kannte. Die kannte ich aus Nürnberg. Der Rest waren alles irgendwelche kleinen Lokalen, aber direkt eingepackt.
Das ist Wahnsinn, wie da die Auswahl ist, gell? Also hier so in den Großstädten ist ja eher so, dass du so die Fernsehbiere und noch ein paar drüber hinaus von den Großen irgendwie kennst. Aber da gibt's echt, da ist der ganze Getränkemarkt voll mit irgendwelchem kleineren Zeug, wo ich noch nie was davon gehört hatte. Aber ich finde es immer spannend, das dann zu entdecken und einfach mal auszuprobieren, was da gibt.
Definitiv. So, jetzt haben wir eine spannende Situation. Jetzt müssen wir irgendwie den Bogen spannen von Bier zu Sichtbarkeit auf LinkedIn, Video, Storytelling. Genau, mit gutem Storytelling könnte man jetzt einen wunderschönen Bogen vom Bier zum Video und zur Sichtbarkeit auf LinkedIn schaffen. Alex, was für eine Idee hast du? Wie schaffen wir das?
Naja, eigentlich geht's ja Geschichten erzählen vom Bier. Also vielleicht ist der Link, dass wir bei einem Bier gerne Geschichten erzählen. Gehen wir doch mal darum ran, weil also wenn wir mit unseren Kumpels zusammensitzen, dann tauschen wir uns eigentlich ständig aus und erzählen uns eine Geschichte nach der nächsten. Besonders cool sind natürlich die Geschichten, die man zusammen irgendwie erlebt hat und wo wir zusammen nochmal zurückblicken. Und da bin ich jetzt genau bei dem, was du vorher gesagt hast, nämlich, dass ich gerne Momente schaffe, an die man sich einfach gerne erinnert.
Mhm.
Und davon kann man halt sehr gut erzählen. Also ich kann dir auch erzählen, warum das für mich so wichtig ist, weil ich hatte ja schon gesagt, mein Dad war Jahrgang 1915 und der ist halt 99, ist der dann gestorben und an der Beerdigung war ein alter Mann da, das war ein Kriegskamerad von meinem Vater und der war krank ohne Ende, der konnte nicht mehr gescheit sehen, der konnte nicht mehr gescheit laufen. Alles war mega mühsam für ihn und dass der sich da hinbewegt hat zu dieser Beerdigung, fand ich echt krass. Und dann habe ich den gefragt, warum er sich das überhaupt antut und es gibt, wenn es ihm so schlecht geht. Mhm. Und dann hat er gesagt, naja, das ist ganz einfach. Mir geht's gerade so schlecht und die meiste Zeit liege ich eigentlich nur in meinem Bett und bin an das Bett gefesselt, weil ich nicht mehr viel machen kann. Und das Einzige, was mir bleibt, sind die Erinnerungen an früher. Und mein Dad hatte damals für diesen Freundeskreis da immer irgendwelche Ausfahrten, gemeinsame Urlaube einfach organisiert. Und an die hat er sich halt noch Jahrzehnte danach erinnert. Und das war für ihn, hat es ihn am Leben gehalten und hat ihm die Kraft gegeben, da weiterzumachen. Und deswegen war ihm das wichtig, dass er auf die Beerdigung gekommen ist. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das doch eine coole Sache. Und warum sollte ich mir nicht zum Ziel setzen, sowas auch zu machen? Und dass einfach alle, die mit mir was zu tun haben, irgendwie coole Erinnerungen haben, wo sie nachher noch was davon haben, auch wenn es uns irgendwann mal nicht mehr so gut geht.
Mhm. Das schweißt ja auch zusammen. Also ich meine jetzt mal gerade, wenn man das jetzt mal so auf den Kontext Business auch transferiert. Total. Im Team, wenn du was erlebt hast und du hast, also ich habe das selber vor, ist auch schon 12, 13 Jahre her, da haben wir für einen größeren deutschen Telekommunikationskonzern häufig Trainings digitalisiert, interne Kommunikation, Unternehmenskommunikation. Intern sind wir oft angefragt worden für Videoprojekte und auch die Konzeption. Und da gab es halt auch das ein oder andere Projekt, wo es darum ging, halt eine Veranstaltung oder ein Projekt zum Teil filmisch zu begleiten oder halt aus vorhandenem Material was zu erstellen. Und ich habe das einmal miterlebt bei einer Präsentation. Das war wirklich so, ach, weißt du noch hier? Und da hast du gemerkt, so alle fieberten mit, die konnten sich erinnern. Und das Ganze war dann einfach, du hast gemerkt, jetzt sind sie nochmal stärker eine Einheit und ziehen an einem Strang, weil sie gemeinsam sich damit identifizieren können.
Ja, genau so ist es.
Wo auch der Punkt, den du ja auch gesagt hast, was ganz wichtig ist, nämlich die Authentizität und die Echtheit ganz wichtig ist, auch da wieder, der Bogen war zurück zum Bier. Wenn du mit Kumpels beim Bier Geschichten erzählst und über gemeinsame Erfahrungen, dann bist du ja, behaupte ich mal, zu 99% voll authentisch, weil du dich nicht verstellen würdest. Und wenn wir es hinbekämen, eine Kommunikation auch auf LinkedIn nach außen für uns oder auch von Unternehmen im Unternehmen so hinzubekommen, vielleicht jetzt nicht inhaltlich so wie bei einem Bier mit Kumpel zu reden, sondern einfach von der Lockerheit, Unbefangenheit und vor allem der Echtheit, dann wäre das ganze Thema schon mal eine Nummer, ja, zwangloser und erfolgreicher, als wie es leider immer noch häufig der Fall ist. Oder wie siehst du das?
Ja, genau. Und wenn du halt Momente schaffst, wo so eine lockere Atmosphäre da ist und wo du dich so austauscht, lernst du dich auch auf einer anderen Ebene kennen. Und dann brauchst du dir auch nichts mehr vormachen im Business-Alltag, weil dann kennen dich die Leute eh schon so, wie du bist. Und deswegen, ich habe auch in meinem Unternehmen öfter sehr viele, als ich da angefangen habe, so ja After-Work-Geschichten irgendwie gemacht von wir gehen mal zusammen kegeln oder wir machen ein SingStar-Event oder eine Pokerrunde oder weiß der Geier was. Also ganz unterschiedliche Sachen einfach, um da einen Austausch zu ermöglichen und sich kennenzulernen. Und da entstehen halt Bindungen auf einer ganz anderen Ebene, als du es so machen kannst. Und die Bindung bleibt ja. Also wenn du jemanden vertraust, dann geht es ja nicht weg, nur weil du jetzt plötzlich im Business-Kontext mit der Person redest, sondern du redest dann halt auf einer anderen Ebene mit jemanden. Und dann ist auch das Verständnis füreinander. Du lernst die Leute irgendwie besser kennen, weißt, wie die ticken, weißt auch, was die vielleicht für Bedürfnisse haben, was die möchten. Und dann kannst du halt viele Sachen viel besser zusammen unter einen Hut bringen und zusammen auch viel coolere Dinge machen, weil einfach die Offenheit und das Verständnis da ist und du nicht irgendwie irgendwelche Ängste haben müsst. Ja, was weiß ich, wenn ich irgendjemandem was erzähle, nutzt ihr das dann vielleicht irgendwie aus oder so? Mhm. Das ist halt eine Geschichte, die ich ganz gerne mag. Einfach die Leute wissen bei mir, okay, ich sag halt so, wie es ist. Ich bin so, wie ich bin offen, ich versuche auch immer irgendwie alle Perspektiven zusammenzubringen und ich will niemandem was Böses. Und das hilft meistens schon, dass dann halt Sachen möglich werden, weil halt diese Scheuklappen irgendwie wechseln und die Leute auch wissen, okay, mit mir kann man halt auch offen reden und ich haue sie deswegen nicht in die Pfanne, wenn sie mir da irgendwas erzählen, sondern ich verstehe es halt und dann schauen wir halt mal, was wir zusammen für coole Sachen hinkriegen.
Jetzt mal transferiert auf das Thema Corporate Influencing, externe Kommunikation von Unternehmen. Jetzt gibt es ja da verschiedene Möglichkeiten, wie man das nutzt. Zum einen natürlich Employer Branding, zum anderen aber auch grundsätzlich Sichtbarkeit für ein Unternehmen, um halt Neukunden zu gewinnen. Was sind so deine Erfahrungen, wie du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen dazu motiviert bekommst, weil auch bei euch sind ja nicht alle bei euch irgendwie als Corporate Influencer tätig. Es gibt ja einen gewissen Kreis, die das machen. Aber mit Sicherheit habt ihr ja auch im Rahmen eurer Tätigkeit und gerade du mit deinem Podcast ja auch mit Kolleginnen und Kollegen zu tun, die nicht Corporate Influencer sind, aber trotzdem spannende Geschichten zu erzählen haben. Wie kriegst du die motiviert? Weil das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Da gibt's da, wenn wir in unserem Kickoff-Workshop sind bei Unternehmen, wie machen sie das denn? Oder was für Tipps haben sie denn, jemanden vor die Kamera oder auch nur fürs Mikrofon zu kriegen, der mit dem Thema noch keine Berührung hatte und eigentlich nur Ängste hat?
Also ich war jetzt letzte Woche gerade, war ich auf einem Riesenworkshop, da waren ein paar hundert Führungskräfte da und da ging es darum, Leuten Spaß machen auf das Thema Video und denen einfach mal die Ängste zu nehmen und sie ins Probieren zu bringen. Und das Wichtigste finde ich immer einfach, also es gibt vielleicht zwei Dinge. Das erste ist die eigene Sichtbarkeit, weil wenn die Leute sehen, oh, der macht es und das finde ich irgendwie ganz cool, dann kommt auch irgendwann dieses Ding eigentlich, fände ich das nice, das auch mal auszuprobieren. Das ist das eine. Und das andere ist, das sowohl bei Videos als auch bei Podcasts finde ich total wichtig, dass du einfach einen Safe Space schaffst. Dass die Leute wissen, okay, ich bin hier safe, mir kann hier nichts passieren. Ich kann hier einfach mal das ausprobieren. Und wenn irgendwas halt daneben geht, dann geht's halt daneben. Dann nutzt man es halt nicht. Aber einfach dieses Ding, den Leuten die Sicherheit zu geben. Ich erzähle meinen Podcast-Gästen auch immer davor, wenn die sagen, ich war zum ersten Mal im Podcast und bin so aufgeregt, dann sage ich denen halt, naja, eigentlich möchte ich, dass du mit mir so redest, wie du mit deinem Kumpel zum Beispiel jetzt redest, zum Beispiel beim Bier. Und da machst du ja davor ja auch kein Training, sondern das machst du einfach so. Und das können wir alle, weil eigentlich sind wir alle Storyteller, weil wir mit Geschichten aufwachsen. Das war in der Menschheit schon immer so. Seit Jahrtausenden geben wir Wissen durch Geschichten weiter. seien es jetzt irgendwelche antiken Mythen oder Märchen. Da wurde auch ganz viel Information quasi zum Überleben weitergegeben und eigentlich können wir das alle. Und wir machen es eigentlich auch ständig. Und deswegen ist es eigentlich viel einfacher, als man oft denkt, in so einem Podcast was zu erzählen, weil wir das können. Und wenn ich jemanden habe im Podcast, ist es auch meistens entweder zwei Situationen. Die eine ist, dass mir jemand was aus seiner persönlichen Erfahrung erzählt. Da ist die Person der Experte schlechthin, weil niemand weiß besser, was er erlebt hat, als die Person, die es erlebt hat. Oder es geht um wirklich ein fachliches Thema, um ein Expertenthema. Und wenn ich einen Experten habe, dann kennt er sich aus in dem Gebiet. Und dann braucht er für Sachen, wo ich jetzt lange überlegen müsste, braucht er nicht lange zu überlegen, weil der ist ja der Experte oder die Expertin. Und dann muss die Person sich in der Regel auch nicht so wahnsinnig vorbereiten. Und wenn du dann halt diesen Safe Space schaffst und die Leute sich wohlfühlen, dann ist meiner Erfahrung nach, funktioniert das dann schon ganz gut. Und dann ist halt, ja, wie gesagt, du kriegst halt so ein Ding irgendwann ins Laufen, das sehen immer mehr Leute, die finden es irgendwie cool. Dann kennen dich die Leute auch, weil jetzt zum Beispiel bei einem Video-Workshop war das auch so, dass mich einfach viele von LinkedIn kannten und gesagt haben, ah, Alex, cool, dass wir uns mal persönlich treffen und so. Und dann sind die schon mal ganz anders gepolt. Dann ist halt nicht so diese Distanz da, sondern dann sind die schon mal, die wissen dann, was sie zu erwarten haben, die machen dann auch eher mit.
Witzigerweise, wir haben uns ja da nicht abgesprochen, kann ich genau die zwei Punkte bestätigen, die Empfehlung, die ich immer gebe. Also A, wenn man allein unterwegs ist, ist machen im Safe Space, also ohne, dass jemand dabei ist. Das ist auch meine erste Empfehlung, die auch zum Glück, wie ich es jetzt immer wieder erlebe, unseren Kunden auch von den Kunden umgesetzt wird, wenn die erstmal ihr Studio-Setting haben. Dann kriege ich immer wieder mit, ja, da gab es den Kollegen, da hätten wir nie gedacht, oder die Kollegin, dass die mal so vor der Kamera performen. Die haben sich genau, wie ihr das empfohlen habt, Freitagnachmittag um 3 Uhr, als hier eh schon nichts mehr los war, haben die sich ins Studio eingeschlossen, haben mal 4 Wochen geübt, jeden Freitag alles weggeschmissen und danach, da waren die viel besser als wir, weil die einfach schon heimlich schon leise geübt haben mit den Möglichkeiten. Und auch das Prinzip Leuchtturm, dass man vorangeht, als Beispiel und halt zeigt, hör mal, ich habe ja auch klein angefangen, das ist ja gar nicht so schwer. Das ist auf jeden Fall auch eine ganz wichtige Sache, weil letzten Endes geht es ja eigentlich immer darum, um die Angst vor der B- oder Verurteilung. Ich könnte irgendwas sagen, auch gerade bei Unternehmen, ab einer gewissen Größenordnung wird es dann noch richtig politisch, dass ich irgendwas falsch gesagt habe und im nächsten Mitarbeitergespräch kommt mein Chef und sagt, ja hier, guck mal da, ne, was hast du denn da über uns gesagt? Klar, die Angst ist natürlich da. Auf der anderen Seite kann man sich ja auch nicht die ganze Zeit verbiegen und glücklicherweise ist es ja zumindest meine Erfahrung mit den Corporate Influencern, mit denen ich zu tun habe, so, dass die meisten eine Leitplanke gesetzt bekamen, aber ansonsten frei agieren dürfen, was ja existenziell ist. Also das Schlimmste, was ich gehört habe, war mal im mittelständischen Unternehmen von einer Marketing-Mitarbeiterin, die LinkedIn hieß irgendwann, du betreust jetzt LinkedIn. Die Arme hatte keine Ahnung, deshalb war die in so einem Workshop, wo ich dann als Gastdozent quasi auch mal dabei war. Und die sagte, das ist bei uns echt der Horror. Wir haben 3 Geschäftsführer und ich habe noch eine Chefin über mir, Unternehmenskommunikation. Und über alle 4 Schreibtische muss jeder LinkedIn-Beitrag. Ihr glaubt gar nicht, was da am Ende bei rumkommt. Nichts.
Ja, nichts. Da hätte ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Also bei uns ist es auch so, wir haben auch solche Leitplanken, das finde ich auch total wichtig, weil es wichtig ist, so einen Rahmen zu haben und zu wissen, wo kann ich mich, ist auch wieder dieses Safe-Thema, wo kann ich mich sicher, in welchem Rahmen kann ich mich sicher bewegen? Und wenn der mal da ist, dann lass mich aber frei machen, weil ich bin die Person, die was erlebt und die weiß, wie ich rede und das möchte ich auch selber entscheiden. Und wenn mir, also teilweise gibt es bei uns schon auch so Themenvorschläge, die kann man dann nehmen oder man kann sie nicht nehmen. Ich nehme sie eigentlich nur, wenn sie halt dazu passen, was ich normalerweise mache. Weil es geht darum, dass ich die Welt, unsere Unternehmenswelt zeige. Ich bin jetzt kein Unternehmenskommunikator, der offiziell hier für das Unternehmen spricht. Ich berichte über das Unternehmen und darüber, was ich täglich so erlebe und was so in meinem Umfeld passiert. Und da passieren halt auch sehr viele interessante Geschichten und das ist eigentlich bei jedem, der da bei uns im Programm ist, so. Weil viele denken immer so, ja, was ist schon interessant dabei, was ich mache? Weil wir sind es gewohnt, für uns ist es Alltag, aber es gibt ganz viele da draußen, für die ist es halt nicht alltäglich, was wir gerade machen. Und was halt immer wichtig ist, ja, vielleicht haben sie es schon tausendmal irgendwas gehört, aber sie haben es halt noch nicht von mir gehört. Und da geht es ja dann auch um die Person quasi. Und deswegen, wenn du dir denkst, ja, aber das haben doch schon 10 andere vor mir gesagt. Ja, stimmt, aber du hast es vielleicht noch nicht gesagt. Und wenn ich dich spannend finde als Person, dann will ich halt wissen, wie du tickst und was du dazu meinst. Und dann kannst du mir auch Sachen erzählen, die habe ich schon mal woanders gehört, aber ich habe sie noch nicht von dir gehört.
Und insofern ist es ja so wichtig, dass man verschiedene Menschen im Unternehmen hat beim Thema Corporate Influencing, die mit verschiedenen Charakteren und Stilistiken das Thema betreiben, weil eine einheitliche, sag mal, nach gewissen Vorgaben glatt gebügelte Unternehmenskommunikation gibt es ja sowieso immer schon. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich habe die Tage, ich weiß nicht, welche Plattform das war, irgendeine News-Plattform habe ich einen kurzen Beitrag gelesen, hat sich jemand sehr sarkastisch über LinkedIn geäußert und ich musste schmunzeln sagen, ja, die hatte auch recht. Sie nannte das irgendwie das große Bullshit-Bingo. Eine Fülle von Anglizismen, die man bei LinkedIn regelmäßig von vielen Leuten liest, vor allen Dingen von Chaka, ich mach dich in 3 Monaten 6-stellig, wichtig touren. Aber auch so das typische, ich sag mal, Manager-Gequatsche. Und genauso gibt's ja auch so Standardformulierungen irgendwie, die sich ja auch totgelaufen haben in der Unternehmenskommunikation. Da wirst du in einem Unternehmen ab einer gewissen Größe keine Chance haben, das zu verändern, weil diese ewig gleichen Phrasen oder Arten von Phrasen, die eigentlich wenig aussagen, außer Zahlen, Daten und Fakten und wir sind halt toll und die Größten sonst, das wird's immer geben und, aber deswegen wird keiner proaktiv sagen, ach jetzt, aber weil die offizielle Unternehmenskommunikation so toll war, möchte ich jetzt bei dem Unternehmen arbeiten oder es engagieren. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei oder die gehen immer mehr vorbei. Viel wichtiger ist es halt, sich zu identifizieren. Das geht mir ja genauso. Also ich kann es aus meiner eigenen Sicht beschreiben. Wir lernen regelmäßig viele neue Unternehmen kennen, sei es jetzt durchs Corporate Influencer Forum oder durch unsere Kunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch durchs Corporate Influencer Forum habe ich Kontakt zu Firmen gehabt, die waren mir vorher namentlich bekannt. Die waren mir inhaltlich bekannt, aber ich hatte so meine, naja, Vorurteile oder so meine Einstellung, wie die sind und meistens irgendwelche Konzerne oder in Bereichen, die ich jetzt nicht so toll finde. Und wenn du dann erlebst, ja, da arbeiten aber trotzdem normale Menschen und das, was die im Kleinen bewirken, das hat schon Hand und Fuß und das ist auch wichtig und richtig, wenn vielleicht jetzt die Gesamtausrichtung des Unternehmens, des Konzerns mir nicht gefällt, aber die Leute, die da zum Teil arbeiten und was die machen und bewirken, mit welcher Begeisterung, das gefällt mir trotzdem. Und deswegen bin ich froh, die kennengelernt zu haben oder vielleicht auch mit dem Unternehmen zu tun zu haben. Ne? Aber wenn ja, nur alleine...
Ganz oft haben wir ja auch ein Bild von einer Firma einfach im Kopf, ohne genau zu wissen, wie das irgendwie ist. Und dann wundert man sich, wenn man mit den Leuten in den Austausch geht und merkt, oh, vielleicht stimmt dieses Bild, das ich davor hatte, gar nicht so. Und es ist aber halt, wie will ich sonst hinter die Kulissen blicken, wenn ich niemanden kenne, der es mir irgendwie erzählt? Und auch, wie soll ich mich denn jetzt auf LinkedIn, wenn es Corporate-Profile und so gibt, wie soll ich mich denn mit einem anonymen Unternehmen tief austauschen? Wie soll das überhaupt funktionieren? Das geht ja nur über Personen. Und man muss natürlich auch dazu noch sagen, wenn ich jetzt einen Corporate-Account habe, dann, der vertritt ja immer die Unternehmenssicht. Und der kann halt manche Sachen auch so nicht sagen, weil da jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Und wenn du da irgendwas schreibst, dann wirst du halt sofort irgendwie zerlegt, dann ist es vielleicht relevant für einen Aktienkurs oder weiß der Geier was, da überlegst du ja schon dreimal, was du sagst. Ich jetzt als private Person kann da halt anders damit umgehen, weil ich arbeite bei einem Unternehmen, ich spreche aber nicht für das Unternehmen. Ich bin nicht für die Firmenpolitik zuständig. Das machen unsere Vorstände. Dafür spricht die Unternehmenskommunikation. Ich zeige halt, wie es bei uns läuft und was wir machen. Und ansonsten kannst du auch meine persönliche Meinung zu bestimmten Sachen gerne kennenlernen. Ich tausche mich da mit dir aus, aber ich bin halt nicht die Stimme für das Unternehmen. Das bin ich nicht.
Aber was du sagst, ist absolut richtig, was mir nämlich gerade noch einmal einfiel zu dem Punkt, was eigentlich auch ganz offensichtlich ist. Meistens haben wir nur 2 zwei Quellen zu großen Unternehmen, auf die wir uns beziehen können, wenn die eigene Erfahrung fehlt. A, die offizielle Unternehmenskommunikation. Mhm. Ganz häufig, natürlich wichtig, dass es so ist, aber für mich bla 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 bla, also ne, Zahlen, Daten, Fakten, irgendwelche offiziellen Phrasen, man sieht, da waren gute Copywriter dran, aber irgendwie allglatt und nichtssagend. Und das andere ist eine Bewertung und Beurteilung von anderen. Gerade bei großen Unternehmen ist es dann die öffentliche Presse. Dann hat mal ein Konzern XY hat einen Skandal gehabt. Ja, ist doof gelaufen. Die Verantwortlichen sind wahrscheinlich auch schon lange abgesägt worden. Man hat sich bemüht, aber das ist das Einzige, was man nur von der Firma gehört hat. Und da ist gerade, um das nochmal für alle, die jetzt in ihren Unternehmen überlegen, was soll man mit Corporate Influencern, wichtiger Hinweis, ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, wenn man dann Menschen kennengelernt hat, die in den Unternehmen arbeiten und ihre Sichtweise zeigen, hat man einen ganz anderen, wie ich finde, auch viel realistischere, obwohl auch subjektiv gefärbte, Abbildung des eigentlichen Arbeitslebens und der Tätigkeiten in diesem Unternehmen. Und das ist, ich habe noch von keinem Unternehmen gehört, selbst bei sehr trockenen Themen, wo ich gesagt habe, das ist jetzt alles ziemlich langweilig, sondern es gab immer spannende Aspekte, wo ich plötzlich dachte, mich überrascht, dass die sowas machen und wie die sowas machen.
Ja, und da kommen wir wieder zum Storytelling und zu dem Persönlichen. Wenn du persönlich für dein Thema brennst, wirst du anders darüber erzählen als jemand, der es total langweilig findet. Und dann kommen nämlich plötzlich irgendwelche Sachen. Wenn du den Leuten beibringst, was dich jetzt begeistert an einem Spezialthema, dann kann das Thema so langweilig sein, wie es will. Es wird immer spannend sein, weil es nämlich durch dich aufgeladen wird und weil du deine Begeisterung rüberbringen kannst. Und es geht eigentlich überall. Und ich habe auch schon spannende Geschichten zu allen möglichen Themen kennengelernt, die mich begeistert haben, wo ich davon auch überhaupt nie was davon gehört hatte und auch nie gedacht hätte, dass es so spannend ist.
Mhm. Und grundsätzlich gibt es ja verschiedene Formate. Du hast ja auch schon viele verschiedene Formate ausprobiert, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wie sind da deine Erfahrungen, was am effektivsten läuft? Also von der Authentizität finde ich ja, schlägt nichts Video, weil du einfach beide Hauptkanäle, ich meine, hören ist der wichtigste, aber durch Sehen kriegen wir ja noch ganz viele unterbewusste Informationen. Was sind so deine Erfahrungen da in dem Bereich?
Meine Erfahrung ist, dass unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Formate stehen. Deswegen würde ich immer sagen, mach einen Mix aus unterschiedlichen Sachen, weil die eine Person findet irgendwie Texte irgendwie viel cooler, die andere Videos. Generell ist es natürlich schon ein Vorteil an Video, dass du einfach sehr persönlich rüberkommst. Und meine Erfahrung auf LinkedIn ist zum Beispiel, dass jetzt meine Videos nicht unbedingt die Mega-Reichweite erzielen, außer sie sind in den Videofeed, den es jetzt nicht mehr gibt, gekommen. Damals, dann war es was anderes. Dann sind die Views explodiert, aber das Engagement ist eigentlich trotzdem gleich geblieben. Aber was halt immer gut funktioniert hat, ist dann die Interaktion unter den Beiträgen. Wenn du dich in einem Video zeigst, dann die Leute interagieren da anders mit dir. Mhm. Und das ist was, was ich total wichtig finde, weil ich halt ganz gern mit meiner Community in Austausch gehe. Und wenn ich halt in einem Video spreche und die Leute mich da sehen, dann wissen die halt auch, ah ja, das ist jetzt der Alex, der hier redet. Und es ist keine KI oder so, die da irgendeinen Text geschrieben hat, sondern das ist der halt. Und das ist eine Geschichte. Aber man kann das halt auch in Text machen. Was ich super gerne mache, ist lustige Hashtags oder irgendwelche Wortspiele, da mache ich mit der Joana auch immer hier meine Spielchen und so. Und darüber wird man halt auch unverkennbar, weil die Leute wissen dann, ja, das ist jetzt wieder der Alex. Wenn ich dann mal, ich mache auch gerne tiefere Kommentare, das mache ich auch, wo ich ein bisschen nachdenklicher bin. Aber es kann durchaus passieren, dass ich, wenn ich einfach mal so belanglos irgendwie was mache, dass dann da zurückkommt, wie kein witziger Kommentar, das geht so nicht. Skandal. Mhm.
Und ja, du hast einen Ruf zu verlieren.
Ja, und das macht's aber halt auch, da checken die Leute halt, okay, das ist jetzt der Alex. Weil das kann dir halt keine KI hinmachen. Mit Wortspielen hat's die KI eh nicht so. So sonderlich witzig ist die auch nicht. Also. Nee. Und definitiv nicht. Also deswegen kann man, glaube ich, mit solchen Geschichten kann man einfach auch Nähe erzeugen, Vertrauen erzeugen und darum geht es ja auch ein bisschen die Persönlichkeit zu zeigen. Also ich würde es ja auch nicht machen, wenn ich da keinen Bock drauf habe oder wenn das gar nicht zu mir passen würde, weil dann wäre es auch, wird es auch nicht funktionieren. aber macht mir halt Spaß. Deswegen, wie gesagt, auch Heinz Erhardt, weil ich dem seine Wortspiele und so auch immer witzig fand und mich da weggeschmissen habe. Und warum nicht einfach mal sowas machen? Geht halt auch im Business. Der Business ist nicht immer nur trocken. Hey, wir verbringen so viele Zeit an unserer Arbeit. Wenn es dann nur trocken und langweilig zuginge, mein Gott, wie viel Lebenszeit würden wir da verschwenden? Uns kommen halt auch viel coolere Sachen aus, wenn man auch einfach mal zusammen rumspinnt und dann neue Ideen entwickelt, die es halt davor noch nicht gab.
Sehr schönes Schlusswort. Passt perfekt als Resümee dessen, was wir heute besprochen haben, Alex. Ich danke dir vielmals. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Auf jeden Fall. Wir sehen uns ja in anderthalb Wochen wieder, persönlich. Genau. Beim nächsten Corporate Influencer-Treffen in Wetzlar. Und ja, an alle, die heute zugehört haben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich auch über Feedback. Gerne auch Themenvorschläge, Gästevorschläge oder wenn du sagst, Mensch, ich habe auch rund um das Thema Videokommunikation, Social Selling, Marketing, Sales, LinkedIn, habe ich was Spannendes zu erzählen, dann schreib mir an podcast@corporate-studio.de. Und natürlich freue ich mich auch über Weiterempfehlungen und positive Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.